Kersai. Der Tag war kalt und grau und nass gewesen. Den ganzen Morgen hatte es gegossen, und auch nachdem der Regen am Nachmittag aufhörte, wollten sich die Wolken nicht auflösen. Die Sonne ließ sich nicht blicken. Ein so miserables Wetter entmutigte selbst die kleine Königin. Anstatt mit ihren Hennen und ihrem Gefolge aus Wachen und Verehrern auszureiten, hatte sie den ganzen Tag im Jungfrauengewölbe verbracht und dem Gesang des blauen Barden gelauscht.
Kersais Tag war wenig besser, bis der Abend hereinbrach. Während der graue Himmel sich schwarz verdunkelte, teilte man ihr mit, die süße Kersai sei mit der Abendflut eingelaufen und Orin Waters stehe draußen unter Bitte einer Audienz. Die Königin ließ ihn sofort hereinführen. Schon bei seinem Eintritt ins Solar wusste sie, dass er gute Nachrichten brachte. »Euer Gnaden«, sagte er mit einem breiten Lächeln, »Dragonstone gehört euch.«
»Wie wunderbar!«
Sie nahm seine Hände und küsste ihn auf die Wangen.
»Ich weiß, Tommen wird ebenfalls erfreut sein. Demnach könnten wir Lord Redwines Flotte abziehen und die Eisenmänner von den Schilden vertreiben.«
Die Nachrichten aus der Weite wurden mit jedem Raben schlechter. Die Eisenmänner hatten sich nicht mit ihren neuen Felsen zufrieden gegeben, so schien es. In großer Zahl plünderten sie am ganzen Mander und hatten sogar schon den Arbor und die kleinen Inseln der Umgebung angegriffen. Die Redwines hatten nicht mehr als ein Dutzend Kriegsschiffe in ihren Heimatgewässern gelassen, und die waren besiegt, geraubt oder versenkt worden. Und nun trafen Berichte ein, dieser Wahnsinnige, der sich Euron Krähenauge nannte, schicke Langschiffe in den wispernden Sund bis nach Oldtown hinauf.
Lord Paxter hatte gerade Proviant für die Heimreise aufgenommen, als die süße Kersai die Segel setzte, erzählte Lord Waters. Ich könnte mir vorstellen, dass der Hauptteil unserer Flotte inzwischen in See gestochen ist.
Hoffen wir auf eine schnelle Reise und besseres Wetter als heute.
Die Königin zog Waters neben sich auf einen Sitz am Fenster.
Haben wir es, Sir Loras, für diesen Triumph zu danken?
Das Lächeln verschwand.
»Manche werden das behaupten, euer Gnaden.«
»Manche?«
Sie sah ihn fragend an.
»Ihr nicht?«
»Ich habe nie einen mutigeren Ritter gesehen«, sagte Waters. »Aber er hat aus etwas, das ein Sieg ohne Blutvergießen hätte werden können, ein Gemetzel gemacht. 1000 Mann sind tot oder so gut wie tot. Die meisten unsere. Und nicht nur gemeines Volk, euer Gnaden, sondern Ritter und junge Lords, die Besten und die Tapfersten.«
»Und Sir Loras selbst?«
»Er wird der 1001. sein. Sie haben ihn nach der Schlacht in die Burg getragen, doch seine Verletzungen sind schwer. Er hat so viel Blut verloren, dass die Maester es nicht einmal wagen, ihn zur Ader zu lassen.«
»Oh, wie traurig. Tommen wird es das Herz brechen. Er hat unseren Ritter der Blumen so sehr bewundert.«
»Das Volk auch«, sagte ihr Admiral. »Wenn Loras stirbt, werden die Jungfrauen im ganzen Reich Tränen in ihren Wein vergießen.«
Damit hatte er recht, das wusste die Königin. 3000 Stadtbewohner hatten sich an dem Tag, an dem Sir Loras in See gestochen war, durch das Schlammtor gedrängt, um ihn zu verabschieden, und 3 von 4 waren Frauen gewesen. Sie hatte dafür nur Verachtung übrig gehabt. Am liebsten hätte sie ihnen zugerufen, sie seien Schafe, die sich von Sir Loras nicht mehr als ein Lächeln und eine Blume erhoffen durften. Stattdessen hatte sie ihn zum kühnsten Ritter der 7 Königslande hochgelobt und gelächelt, als Tommen ihm ein edelsteinbesetztes Schwert geschenkt hatte, mit dem er in die Schlacht ziehen sollte. Der König hatte ihn außerdem umarmt, was eigentlich nicht zu Kersais Plan gehörte, nun aber keine Rolle mehr spielte. Sie konnte sich großzügig zeigen. Loras Tyrell lag im Sterben.
»Erzählt schon«, befahl Kersai. »Ich will alles wissen, von Anfang bis Ende.«
Als er fertig war, hatte sich im Zimmer Dunkelheit ausgebreitet. Die Königin entzündete einige Kerzen und schickte Dorcas in die Küche, um Brot und Käse und gekochtes Rind mit Meerrettich zu holen. Während sie speisten, bat sie Orin, alles noch einmal zu erzählen, damit sie keine Einzelheiten vergaß.
»Schließlich »Soll unsere liebe Margery diese Nachrichten nicht aus dem Mund eines Fremden empfangen?« sagte sie. »Ich werde es ihr persönlich mitteilen.«
»Euer Gnaden sind sehr freundlich«, meinte Waters lächelnd. »Ein boshaftes Lächeln«, dachte die Königin. Orin ähnelte Prinz Raegar nicht so sehr, wie sie zuerst gedacht hatte.
»Er hat sein Haar. Aber das gilt für die Hälfte der Huren, Elys, wenn die Geschichten wahr sind. Raegar war ein Mann. Der hier ist ein durchtriebener Junge und doch auf seine Weise nützlich.«
Margery war im Jungfrauengewölbe, trank Wein und versuchte mit ihren drei Cousinen ein neues Spiel aus Volantis zu verstehen. Obwohl die Stunde fortgeschritten war, ließen die Wachen Kerser sofort ein.
»Euer Gnaden«, begann sie, »es ist am besten, wenn ihr die Nachricht von mir hört. Orin ist aus Dragonstone zurück. Euer Bruder ist ein Held.«
»Das habe ich schon immer gewusst.«
Margery wirkte nicht überrascht.
Sie hat es erwartet, von dem Moment an, als Loras um diesen Befehl gebettelt hat.
Trotzdem glänzten, noch ehe Kersa ihren Bericht beendet hatte, Tränen auf den Wangen der jüngeren Königin.
»Redwine hat von Minören einen Tunnel unter den Burgmauern hindurchtreiben lassen, aber das ging dem Ritter der Blumen zu langsam. Ohne Zweifel hat er an das leidende Volk eures hohen Vaters auf den Schilden gedacht. Lord Waters sagt, er habe den Angriff kaum einen halben Tag nach Antritt seines Kommandos befohlen, da Lord Stannis Kastellan sich weigerte, die Belagerung durch Zweikampf zu beenden. Loras war der Erste, der durch die Bresche sprang, die man mit einem Rammbock in die Burgtore gebrochen hatte. Er ritt dem Drachen geradewegs ins Maul, sagen sie, ganz in Weiß, und ließ den Morgenstern kreisen und teilte rechts und links den Tod aus.«
Inzwischen schluchzte Megga Tyrell laut.
»Wie ist er gestorben?« fragte sie. »Wer hat ihn getötet?«